Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Drei Spiele, über die wir heute reden müssen und können und dürfen, nämlich das Halbfinale oder die beiden Halbfinalspiele der Top 14 und das Finale der Frauen. Fangen wir mit den Halbfinalspielen der Top 14. Dort hat La Rochelle gegen Racing gewonnen am Freitagabend 19:6. Absolut dominante Vorstellung von La Rochelle. Racing haben ihre letzten Punkte in der 14. Minute gemacht. Also das Spiel war fast komplett dominiert von La Rochelle. Gerade im Sturm hatten sie wirklich die klare Überhand. Klar, ich meine, wenn du im Gedränge der Seite hast mit Uini Antonio und Will Skelton, die beiden wiegen zusammen fast 300 Kilo, das macht schon mal was her. Aber dafür da schafft es La Rochelle dann auch immer trotzdem diese Stürmer gut einzusetzen und ein sehr offensives, sehr mobiles Spiel zu machen, was ich mal überraschend finde oder sehr beeindruckend finde für diesen doch in vergleichsweise sehr schweren Sturm. Also sie können auch anders. Also gesehen haben bei dem Versuch von Arthur Retière in der zweiten Hälfte hat von Brice Dulin, dem ehemaligen Fullback von Racing, Chipkick gekriegt von der 22-Meter-Linie und sich gegen drei Verteidiger durchgesetzt, also drei Spieler, die ihn getackelt haben, und er hat ihn trotzdem noch in die Ecke gekriegt. Spektakuläres Ding, wenn ihr die Highlights auf YouTube seht. Ich empfehle euch, diese Highlights nochmal auf YouTube zu sehen. Ein sehr ansehnlicher Versuch oder ein sehr beeindruckender Versuch. Ja, kann man wenig sagen. Gut, war jetzt nicht das spektakulärste Spiel insgesamt, auch weil die zweite Hälfte dann von einem schweren Unwetter ein bisschen unterbrochen wurde und da gab es dann nicht mehr so viel Gelegenheit wirklich zu spielen, rein wettertechnisch. Aber das allererste Finale für La Rochelle in der Vereinsgeschichte. Der Verein wurde heute nochmal in den Zeitungen geschrieben, ja, der Verein existiert seit 123 Jahren, haben seitdem keinen Titel gewonnen. Oder schon, ja, sie haben die zweite Liga mal gewonnen, aber kein, ich sag mal, großer Titel, den der Verein feiern konnte. Daher auch die Tränen vom Präsidenten Vincent Merlin wirklich verständlich und nachvollziehbar. Das ist das erste, insgesamt ja eine historische Saison, das erste Champions Cup Finale, jetzt das erste Top 14 Finale. Sind ja vor ein paar Jahren schon relativ dramatisch im Halbfinale ausgeschieden im Vélodrome in Marseille mit diesem Last-Minute-Drop-Goal von Louis Caronel, der damals seine allererste Profisaison gespielt hat. Toulon hat dann ja das Finale 2016, müsste es gewesen sein, oder 2017? Ich glaube 2017 gegen Clermont verloren, aber ja, damals relativ dramatisch ausgeschieden, waren ja mit Abstand Tabellenführer vor dem Halbfinale, hatten ja einige Punkte Abstand vor Clermont auf dem zweiten Tabellenplatz, und da war das dann schon eine relativ grausame Art und Weise auszuscheiden. Aber gut, jetzt haben sie es geschafft. Im Finale geht es dann allerdings gegen Toulouse, die haben sich dann unter geschlossenem Dach in Lille 24:21 gegen Bordeaux-Bègles durchgesetzt. Worüber reden wir in diesem Spiel? Ich glaube, das, worüber die meisten Leute reden werden, ist die rote Karte für Soitini, ich weiß nicht ganz genau, ein samoanischer Nationalspieler in jedem Fall, dass meine Aussprache nicht ganz so auf dem korrektesten Stand. Ja, 57. Minute hochgeschossen, wollte Druck auf die Verteidigung machen. Ansa Mark hat den Pass gespielt und mit ihm ist er dann sehr heftig kollidiert, Kopf an Kopf. Romain Ansa Mark direkt K.O. Zu Boden gegangen, sah sehr unschön aus. Ich bezweifle auch sehr stark, dass er das Finale spielen wird. Gab die rote Karte. Als ich es live gesehen habe oder als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich, das ist eine sehr harte rote Karte. Weil letzten Endes, es war ein Kopf an Kopf Zusammenstoß. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass er ihn schlecht getackelt hätte. War ein spätes Tackle, ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte, das ist ein gefährliches Tackle. Aber doch, im Nachhinein, nee, klare rote Karte. Ich dachte halt live, oder meine Argumentation, als ich es live gesehen habe, war, hätte es diese rote Karte auch gegeben, wenn Ansa Mark sich nicht verletzt hätte, wenn er nicht bewusstlos zu Boden gegangen wäre, hätte es dann diese rote Karte auch gegeben? Und ich glaube nein, weil man immer noch das Gefühl hat, dass viele Karten nach Resultat gepfiffen werden. Man hat immer das Gefühl, die Strafe ist schlimmer, wenn sich jemand dabei verletzt, und ob das richtig ist oder nicht, oder ob das den tatsächlichen Tatbestand schlimmer macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ändert nichts daran, dass ich denke, dass diese rote Karte, oder jetzt im Nachhinein denke, dass diese rote Karte durchaus gerechtfertigt ist. Oder absolut gerechtfertigt ist. Es war ein gefährliches Spiel. Er war rücksichtslos, er war es war letzten Endes ein unnötiger Kontakt, da darf man nicht so vorstürmen und Druck machen, ist ja eine Sache, aber da ist ja wirklich ohne Rücksicht auf Verluste vorgestürmt und hat die Verletzung seines Gegenspielers, ich sag mal, willentlich in Kauf genommen. Da sehe ich dann die rote Karte durchaus gerechtfertigt oder absolut gerechtfertigt. Ich weiß nicht, ob das der entscheidende Faktor in diesem Spiel war, weil Toulouse letzten Endes auch einfach die bessere Mannschaft war. In Bordeaux haben gut gespielt, man merkt, dass sie immer noch oder dass auch gerade Jalibert noch Probleme hat, solche Spiele mit hohem Druck, mit hohen knappe Spiele wirklich richtig zu managen. Man hat eben bei ihm immer noch so das Gefühl, er ist so ein bisschen, er will alle spielen und geht viele unnötige Risiken ein, wo du denkst, vielleicht wäre es klüger gewesen, ein bisschen konservativer zu spielen. Gut, ich schätze, es hat auch seine Gründe, weshalb er für die französische Nationalmannschaft spielt und ich nicht und ich nur drüber rede. Von daher will ich ihn auch gar nicht, wenn er das für richtig hält, wird er schon seine Gründe haben und die sind vermutlich besser als meine. Aber als Außenstehender, als Zuschauer hätte ich gedacht, okay, vielleicht ein bisschen konservativer spielen wäre vielleicht besser gewesen. Gut, sie haben offensiv gespielt, sind sich selbst ihr und ihrem Stil treu geblieben. Toulouse brauchen nicht viel Ballbesitz. Toulouse sind keine Mannschaft, die immer vorwärts gehen muss. Das sind so ein bisschen, und ich weiß, das ist ein sehr klischeehafter Vergleich, aber so ein bisschen wie die 7. Nationalmannschaft von Fiji. Brauchen nicht viele Bälle. Ein Konterangriff reicht. Einmal irgendwo ein Ball in einer offenen Spielsituation und dann kriegen sie den Versuch schon irgendwo hin. Und das hat man in diesem Spiel auch wieder so ein bisschen gesehen, dass sie es einfach schaffen, ihre Kontersituation gut auszuspielen, ihre First-Phase-Attacken oder ihre Angriffe in der ersten Phase gut auszuspielen und da wirklich die Punkte zu machen, die sie brauchen. 24-21 haben sie am Ende gewonnen. Die rote Karte hat sie sicherlich einen Einfluss, aber ich denke nicht den entscheidenden. Letzten Endes, denke ich, ist es einfach logisch auch, dass der erste und zweite Tabellenplatz der regulären Saison jetzt dieses Finale gegeneinander ausspielen. Das ist für La Rochelle nicht unbedingt das beste Resultat. Haben in der Saison schon viermal gegen Toulouse verloren und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Viermal haben sie schon gegen Toulouse verloren. 38-0 in einem Freundschaftsspiel vor der Saison in Limoges. Dann unter der Saison, ich muss mal kurz an meine Notizen gucken, 39-23 und 11-14. Und dann natürlich noch das Champions Cup Finale 17-22, das sie verloren haben. Übrigens auch das allererste Mal, dass die beiden europäischen Finalisten sich in einem nationalen Finale oder einem Ligafinale gegenüberstehen. Hat es bisher auch noch nicht gegeben, also auch da eine Premiere. Man kann also sagen, dass es logisch ist, dass die beiden besten Mannschaften in Europa diese Saison das Finale der Top 14 untereinander ausspielen. Das ergibt durchaus Sinn. Kann man natürlich sagen, eine Best of 7-Serie hätte Toulouse schon gewonnen, aber ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Gefühlt ist Toulouse kräftetechnisch ein bisschen am Ende. Man hat das Gefühl, da ist nicht mehr allzu viel Energie übrig. La Rochelle haben den einen Tag mehr, sich zu erholen, was jetzt erstmal nach nicht viel klingt, aber ich glaube dann letzten Endes doch im Ergebnis viel ist. Muss man schauen, das Finale ist ja dieses Jahr auf den Freitagabend oder diesen Freitagabend um 20.45 Uhr oder um 21 Uhr, irgendwas in dem Dreh, wieder auf TV5. Diesmal glaube ich im Gegensatz zu den Halbfinalspielen und den Barrage wahrscheinlich auch pünktlich, weil sie ja vorher die Nachrichten von France 2 haben und France 2 das Finale live überträgt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie pünktlich rüberschalten diesmal, dass es tatsächlich live ist und nicht nur diese Viertelstunde versetzt, was ja auch okay ist, aber oder ich sag mal besser als nichts, aber es ist live natürlich trotzdem schöner, weil man schmult ja dann doch immer so ein kleines bisschen auf Twitter und Instagram und ist nicht immer ganz spoilerfrei. La Rochelle auf der anderen Seite sind für mich wirklich, was sie jetzt in diesem Halbfinale gezeigt haben gegen Racing, die ja wirklich doch eine der besten Mannschaften in Frankreich sind, auch wenn der Tabellenplatz ein bisschen enttäuschend war letzten Endes, aber sie sind halt trotzdem eine der besten Mannschaften in Frankreich. Ich meine, allein was die auf dem Feld hatten, Kurt Lebiel, Finn Russell, unter anderem, ne, die haben ja eine sehr gute Mannschaft, Titi Thomas, Donovan Taufefenua, der ja wirklich einer der Spieler der Saison war. So leicht schlägt man die halt auch nicht. Von daher schon eine spektakuläre Leistung von La Rochelle, so zu dominieren. Nicht nur zu gewinnen, sondern so zu dominieren. Racing wird sich fragen müssen, ist ja jetzt das dritte Mal, dass sie einen großen Spielmacher von woanders geholt haben. Meine Racing haben generell nicht unbedingt das beste Händchen oder das beste Geschick dafür gehabt, internationale Spieler zu verpflichten. Aber gerade auf der 10 hatten sie ja dann doch sehr durchmischte Ergebnisse. Johnny Sexton war ein ziemlicher Flop, muss man sagen. Das sagte er auch selber. Hat nicht so viel gespielt, war oft verletzt und vom Spielstil hat er auch einfach nicht zum Verein gepasst. Dan Carter war sicherlich kein Flop, aber er war halt auch nicht der erhoffte Erfolg. Man hatte sich ja so ein bisschen was wie von das erhofft, was Johnny Wilkinson mit Toulon geschafft hat. Dafür war Dan Carter aber wahrscheinlich einfach schon zu fortgeschritten in seiner Karriere und konnte das einfach nicht mehr leisten. Nicht, dass er schlecht war, er hat den Verein immerhin zu einem Titel geführt, zu dem Titel in Barcelona. Muss man ihm mal anerkennend zugute halten. Aber insgesamt hat er natürlich nicht, ich sag mal, nicht sein Gehalt so hundertprozentig gerechtfertigt. Er war ja zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Spieler in der Geschichte des Rugby. Finn Russell, muss man jetzt schauen, er ist nicht der Erfolg, den sich Jacky Lorenzetti, der Präsident und Geldgeber des Vereins, erhofft hat. Das weiß er jetzt wahrscheinlich nicht mehr Geldgeber, dafür haben sie die Arena gebaut, aber der, ja doch, ich sag mal, Förderer und Präsident des Vereins. Die Frage stellt sich schon und die Frage, die alle stellen aktuell ist, kann Finn Russell den Verein zu einem Titel führen? Ist das ein Spielmacher, der für die Titelambitionen des Vereins der Richtige ist? Ist jetzt natürlich keine Frage, die ich in meinem Podcast hier beantworten kann, logischerweise. Aber es ist eine Frage, die gestellt wird und die sich der Verein noch selber wird stellen müssen. Ob man der ganzen Sache noch mehr Zeit geben muss. Ob man sagt, okay, wir waren halt einfach insgesamt nicht so gut aufgestellt. Sie hatten, und das muss man ihnen wirklich auch zugute halten, 9 Eigengewächse auf dem Feld stehen. 9 Eigengewächse unter 25. Vielleicht brauchen die auch einfach noch 1-2 Jahre, um als Mannschaft zu reifen. Die werden sie so oder so brauchen, ob nur mit Finn Russell oder jemand anderem. Aber da werden sie sich sicherlich nochmal hinsetzen und überlegen, ob das der Spieler ist, den sie gerne hätten. Zumal er ja nur auch wieder jemand ist, der viel mit der Nationalmannschaft unterwegs ist. Muss man dann auch immer im Hinterkopf behalten. Was ein französischer Nationalspieler auch wäre, logischerweise. Aber wenn man sieht, wie Stade Français jetzt letzten Endes auch ihre beiden französischen Nationalspieler für einen neuseeländischen abgegeben haben und sagen, ja okay, ist jetzt bei einer weniger, aber der ist dafür immer da, ist einer jetzt verletzt, muss man überlegen. Zumal sie, ich sag mal, in der Tiefe nicht so wirklich besetzt waren auf der 10er-Position. Ich meine, sein Cover war François Tranduc, der ist nächste Saison nicht mehr da, der hat sich jetzt doch spontan gegen die Rente entschieden und bei Bordeaux Bègles unterschrieben als Cover für Jalibert. Aber er ist halt auch nicht mehr der Spieler, der er mal war. Auch, halt auch einfach mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter. Er ist 35 oder wird jetzt 35 und er hat eben schon seit einigen Jahren nicht mehr so ganz das Niveau, das man ihm so nach 2012, 2013, 14 zugeschrieben hat, als er Montpellier ins Finale geführt hat. Mit den anderen, den vier Fantastiques, wie es damals hieß, Urdrago, Picamol, Tranduc und der Neuner. Ich habe vergessen, wie er heißt. Wie dem auch sei, er ist halt einfach nicht mehr so ganz der Spieler, der er mal war. Ob man dann einfach nochmal in einen Ersatz investieren muss oder ob man sagt, das ist eine Rolle, die Kurt Lebeil füllen kann. Gut, jetzt habe ich eine ganze Weile über einen Verein geredet, dessen Saison vorbei ist. Ich werde ein oder zwei Saisonrückblicke machen. Ich weiß noch nicht, ob ich erste und zweite Liga getrennt mache oder in verschiedenen Podcasts mache oder gemeinsam. Muss ich mir noch überlegen, weil spätestens ab nächster Woche haben wir dann wirklich wenig, über das wir theoretisch reden können. Nächste Woche hätten wir ja nur noch das Finale und worüber wir auch reden müssen, ne? Black Eyed Peas in der Postmatch-Show. Wäre es 2007, wäre ich unglaublich begeistert. Aber ja, müssen wir dann schauen, wie es weitergeht. Könnt mir auch gerne auf Twitter und Instagram Vorschläge hinterlassen, dalassen, schreiben, was ihr gerne von mir in dieser Zeit hören würdet. Vielleicht könnten wir über die Geschichte von verschiedenen Vereinen reden oder die Ligaentwicklung oder die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Ne? Apropos viel vergangene Zeit. 26 Jahre seit dem letzten Titel sind vergangen. Es gab ja auch jetzt schon ein Finale dieses Wochenende, nämlich das der ersten Liga der Frauen. Dort hat Blagnac zu Hause im eigenen Stadion gegen den ASM Romagna gespielt. Und der ASM Romagna war vor 26 Jahren, 1995, waren sie das letzte Mal Meister, sind zwischenzeitlich sogar in die zweite Liga abgestiegen. Seit 2017 sind sie wieder in der ersten Liga dabei und haben jetzt ihren ersten Meistertitel seit der Rückkehr gewonnen. 13-8 konnten sie sich durchsetzen. Es stand nicht so ganz fest, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann. Das Unwetter, das am Freitagabend und am Samstag über die Nordhälfte Frankreichs gezogen ist, ist am Sonntag im Süden angekommen. Und da haben sich wirklich alle Pforten des Himmels geöffnet und den Platz einmal ein wenig überschwemmt. Entsprechend ansehnlich oder wenig ansehnlich war die erste Hälfte. Da war einfach nichts zu machen. Der Ball war nicht spielbar, das Feld war kaum spielbar. Die Sonne hat dann aber geschienen, das hat dafür gesorgt, dass in der zweiten Hälfte besser wurde, aber die erste Halbzeit hat 0-0 geendet und so war die erste Halbzeit auch, da war nicht viel machbar. Die zweite Hälfte hat dafür richtig angefangen. In der 42. Minute hat Clermont, der ASM Romagna, gehören ja zur Omnisportabteilung der Amateursparte von ASM Clermont-Auvergne, bekommen aber von denen letzten Endes gar nicht so viel Unterstützung, was ich ein bisschen enttäuschend finde, weil da wirklich die Möglichkeiten eigentlich da wären. Was ich auch bei Blagnac interessant finde, weil es ja letzten Endes nicht so viele Vereine Sportarten übergreifend gibt, wo das Frauenteam das Zugpferd des Vereins ist. Ja, klar, die Herren spielen in der dritten Liga bei den in der National, aber sind jetzt nicht unbedingt der Zuschauermagnet. Finde ich interessant. Finde ich auch mal schön, dass es so rum funktioniert. Was ich eigentlich sagen wollte, in der 42. Minute der Versuch von Clermont, von Pignot, die zu dem Zeitpunkt haben dann 7-0 geführt und so viel hat sich dann nicht mehr geändert. Blagnac haben sich dann ging kurz vor Ende nochmal reingekämpft, in der 72. Minute konnten sie auf 13-8 verkürzen. Sylla hat einen schönen Versuch gelegt und da hat sich dann aber nicht mehr viel geändert. Clermont haben das eigentlich auch am Anfang, haben das Ganze relativ souverän runtergespielt. Die ersten 20 Minuten waren sie nur in der eigenen Hälfte, fast die ganze Zeit in der eigenen 22. Blagnac, die da viel Druck ausgeübt haben. Und Spielerin des letzten Jahrzehnts, Jessie Trémolière, hat sich beim Aufwärmen so ein bisschen am Knöchel verletzt und hat da nicht so gut gekickt, wie sie es normalerweise machen würde und konnte nicht so ganz den Druck von der eigenen Mannschaft runternehmen. Und dann haben sie sich aber gefangen, haben ein bisschen was verändert. Jessie Trémolière hat nicht mehr so viel selber gekickt. Und dann haben sie auch einfach eine starke Bank gehabt. Was Blagnac in der Spitze hat, hat Romagna in der Breite. Und das hat sich einfach ausgezahlt, dass diese Mannschaft eben wirklich so Mitte der zweiten Halbzeit wirklich dieses Spiel einfach übernommen hat. Und haben sich dann mit dem Titel belohnt. Wie gesagt, die erste seit 26 Jahren. Blagnac haben vor 6 Jahren das letzte Mal den Titel gewonnen. Sind ja seitdem 5-mal im Halbfinale gescheitert. Ist auch das Ende der Ära jetzt von Montpellier. Was ich auch interessant finde. Stade Toulousain dachte man ja immer, okay, jetzt die nächste große Mannschaft. Logischerweise wird Stade Toulousain, die eben auch viel Geld investieren, meine allein für nächste Saison mit Pauline Bourdon, schon die nächste Weltklasse-Spielerin an Bord geholt haben. Was ich auch wirklich schockierend finde, dass Pauline Bourdon in Bayonne jetzt wirklich 6 Jahre lang quasi umsonst gespielt hat, eine der besten Spielerinnen der Welt. Nicht mal semi-professionell, sondern nichts. Die haben in Bayonne als Erstligateam, das regelmäßig in die Playoffs gekommen ist, anscheinend nicht mal Matchprämien gekriegt. Ich meine, dass bei den Frauen relativ wenige voll professionell spielen. Eigentlich nur die irgendwo zeitgleich über den französischen Verband angestellt sind. Okay, ist zwar auch schade, aber dass sie nicht mal Matchprämien bekommen in Romagna, machen sie es anscheinend so, dass sie auch nicht so viele Matchprämien bezahlen, aber dafür eben ein breites Netzwerk an anderen Dingen anbieten, kostenlose Wohnungen, anscheinend sehr schöne Jobmöglichkeiten beim Verein und bei Sponsoren und Partnern, die das eben dafür sorgen, dass es sehr gut vereinbar ist. Es gab auch anscheinend immer wieder Gespräche, ob der AS Bayonne oder die Frauensparte des AS Bayonne nicht dem Aviron Bayonnais zugeordnet werden könnte, ob es da nicht bessere Kooperationsmöglichkeiten, ich sage mal, mit dem großen Verein der Stadt geben könnte und der Verein, beziehungsweise der Präsident, Monsieur Tailleb von Aviron Bayonnais, hat sich da anscheinend wiederholt bei den Spielerinnen und beim AS Bayonne erkundigt, ob es da nicht Möglichkeiten gäbe, die Frauensparte des AS Bayonne quasi bei den Herren einzugliedern oder bei Aviron Bayonnais einzugliedern. Aber das wird wohl vorerst nicht passieren. Zumindest jetzt beim den neuen Campus, den Aviron Bayonnais baut, wird die Erstligamannschaft des AS Bayonne anscheinend mit nutzen können. Also Kraftraum, Trainingsfelder etc. Ist ja schon mal etwas, aber gut, ich schätze, man merkt, wie viele Spielerinnen den Verein jedes Jahr verlassen. Ne? Ist natürlich dann schwer mit Vereinen wie Montpellier oder Toulouse zu konkurrieren, die dann eben dann doch, ich sag mal, andere finanzielle Möglichkeiten haben. Ich finde es auch schwierig, die Terminierung von dem Finale, weil ja letzten Endes, ich verstehe, dass es alles schwierig ist. Doppelung oder Doublon, wie man es ja im Französischen gerne sagt, le Doublon, das auch bei den Männern im 15er durchaus üblich ist, wenn auch ungern gesehen, aber durchaus üblich ist, dass die Länderspiele der 15er Nationalmannschaft mit Ligaspielen kollidieren und konkurrieren, beziehungsweise andersrum, dass Ligaspiele zeitgleich zu Länderspielen stattfinden. Aber für Blagnac war es jetzt natürlich sehr enttäuschend, weil sie mit Carla Nassin, unter anderem eine ihrer wichtigsten Spielerinnen für das Olympic Rapperschaft-Tournament-Turnier abgeben mussten. Ich meine, bei den Männern, ja, waren auch drei Spieler dabei, die eigentlich in der Top-Kategorie spielen, beziehungsweise im 15er Rugby spielen, aber bei Jean-Pascal Barak war ja vorher schon klar, dass er zu dem Turnier Clermont wieder verlassen wird. Und Clermont ist ja ohnehin nicht mehr dabei gewesen in der Liga. Selbiges gilt für Gabin Villiers und für Zegdar von Oyonnax. Da ist die Saison ja auch schon seit einer Weile vorbei. Von daher ist es dann weniger schlimm, aber für die, ich meine, wir haben es ja generell in der Liga gesehen, dass unter anderem Chili Mazarin, die ja 4 oder 5, 7 Nationalspielerinnen haben, die ganze Saison eigentlich gefehlt haben, ist dann schon ein wenig enttäuschend. Gut, ich meine, dafür haben sich die Frauen für die Olympischen Spiele qualifiziert und die Männer nicht, also muss man dann vielleicht auch abwägen. Wie dem auch sei, ein etwas diffuses Ende der Folge, aber das Ende der Folge, wie gesagt, lasst mir gerne Fragen, Wünsche, Themenwünsche, vor allem Themenvorschläge für die jetzt für die spielfreie Zeit da auf Twitter und Instagram. Ich freue mich oder würde mich freuen und ich wünsche euch einen schönen Tag, kommt angenehm durch die Woche und durch die Hitze und bis bald.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.